Werbung.
Mit der Gesund.de App können E-Rezepte direkt per App bei der Apotheke vor Ort eingelöst werden. Einfach die Gesundheitskarte mit der App verbinden, das E-Rezept einreichen und in deiner Apotheke um die Ecke abholen. Oder ganz entspannt den Bringdienst nutzen. Jetzt Gesund.de App herunterladen. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes und unter gesund.de.
Habt ihr schon mal vom Albert Einstein des Sex gehört? So wird Magnus Hirschfeld, der Mann, über den wir in dieser Folge sprechen, manchmal bezeichnet. Solche Vergleiche sind natürlich immer ein bisschen schwierig. Albert Einstein zum Beispiel ist vor allem für eine Gleichung bekannt. E ist gleich m mal c Quadrat. Magnus Hirschfeld hat eher eine Ungleichung aufgestellt. Mann ist nicht gleich Mann, Frau ist nicht gleich Frau. Jeder Mensch ist ganz er selbst und völlig individuell, auch in seinen sexuellen Anlagen. Wer wir sind, was wir begehren, was uns ausmacht, ist Teil eines Spektrums. Oder anders gesagt, alles ist relativ, womit wir wieder bei Einstein wären. Sowohl bei Einstein als auch bei Hirschfeld wurde relativ gern als alles ist beliebig missverstanden. Ganz falsch. Wir alle haben weibliche und männliche Eigenschaften in uns und auch unsere Orientierung zum eigenen oder zum anderen Geschlecht ist bei den meisten kein striktes, digitales Entweder-Oder, sondern umfasst Nuancen und Abstufungen, die vielleicht schwer zu fassen, aber alles andere als beliebig sind.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siege der Medizin, dem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau über Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, dass ihr wieder mit mir auf Zeitreise geht. Ein Experte begleitet uns in dieser Folge ins Berlin des frühen 20. Jahrhunderts und rund um die Welt. Wir bleiben so dicht es geht bei den Fakten und wo wir uns ein bisschen Freiheit nehmen, um eine Geschichte lebendiger zu erzählen, machen wir das deutlich. Okay, auf geht's. Nach Berlin in eine Weihnachtsnacht zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Der Nieselregen ist in Schneefall übergegangen. Flocken tanzen im Licht der Gaslaternen und die Stadt, die immer laute, geschäftige Stadt, ist still. Kaum ein Auto stört die Ruhe. Nur wenige Fußgänger eilen durch die Straßen auf dem Weg zu einer Weihnachtsfeier bei Verwandten oder Freunden. Die Frauen tragen dicke Mäntel und haben die Arme um die Schultern geschlungen. Die Männer umklammern mit dicken Handschuhen die Griffe von großen Taschen, aus denen festlich verpackte Geschenke ragen. Die Hüte sind tief in die Stirn gezogen und trotzdem, so scheint es Paul zumindest, liegt auf den Gesichtern der Leute ein seliger Glanz. Stille Nacht in Berlin. Das erste Weihnachten des neuen, des 20. Jahrhunderts. Paul hasst diese Nacht. Er hasst die Passanten. Er hasst die Ruhe und vor allem hasst er das Lied, das kaum hörbar aus dem Wohnzimmer der hell erleuchteten Belletage-Wohnung auf der anderen Straßenseite dringt. Ihr Kinderlein, kommet! Oh, kommet doch all! Sein Vater hätte wenigstens den Anstand besitzen können, auf dieses eine Lied zu verzichten. Das Wohnzimmerfenster liegt zu hoch, um mehr als die Spitze des Weihnachtsbaumes in der Zimmermitte zu sehen. Doch Paul hat das Bild genau vor Augen. Der Vater in seinem Sessel, die Arme gefaltet. Huldvoll und streng nimmt er den Weihnachtschor ab. Die Mutter verträumt lächelnd am Klavier. Die Geschwister, der Größe nach aufgereiht, vor dem Vater. Tapfer singen sie sich durch das alljährliche Weihnachtsrepertoire und versuchen, nicht allzu oft zu den Geschenken unter dem Weihnachtsbaum zu schielen. Ganz rechts in dieser Reihe, das war immer sein Platz. Der Platz für den Größten und Ältesten. Jetzt wird seine Schwester Gerda dort stehen und den Ton im Chor angeben, während er sich fröstelnd in einen Hauseingang drückt und eine Josetti an der anderen anzündet. »O kommet doch all!« Das gilt nicht mehr für ihn. Ein Tropfen rinnt seine Wange hinab. Vielleicht ist es nur eine geschmolzene Schneeflocke. Er hätte nicht kommen sollen. Er wusste doch, dass es wehtun würde. Als das letzte Lied verklingt, tritt er auf den Bürgersteig hinaus und vergräbt die Hände in den Taschen seines Mantels. Dann sieht er seine Mutter. Sie ist ans Fenster getreten. Die Laterne vor dem Haus erhellt ihre Gesichtszüge. Hält sie Ausschau nach dem verlorenen Sohn? Schmerzt sie dieser Weihnachtsabend genau wie ihn? Der Wunsch zu winken, über die Straße zu laufen und nach ihr zu rufen, wird übermächtig. Doch schon dreht sie sich um, wendet sich seinen Geschwistern im hellen, warmen, festlich geschmückten Wohnzimmer zu, die sicher schon die ersten Päckchen geöffnet haben und sich über die Bücher, Spielzeuge, Kleider freuen, die der Weihnachtsmann und Vaters gutes Beamtengehalt ihnen beschert haben. Die letzten beiden Groschen gehen für schwarzen Kaffee mit Kirschlikör drauf. Das Gustav Brasch ist die vierte Kneipe in dieser Nacht und seine letzte Hoffnung, den Kummer zu vergessen. Aus zwei Spelunken ist er als letzter Gast hinausgewankt, aus der dritten mit einem Tritt in den Hintern hinausgeflogen, weil dem Wirt sein betrunkenes Gesinge, wohl eher Gegröle, zu viel wurde. Dabei fand Paul sein »Ihr Trinkerlein kommet« dem Abend überaus angemessen. »Noch ein?« fragt ihn der Mann hinter der Bar. Die meisten Stühle sind schon hochgestellt, nur an einem Tisch in der Ecke neben der Klotür knutscht noch ein Pärchen. Paul schüttelt den Kopf. Als er sich erhebt, reißt er den Barhocker um und stürzt beinahe selbst. Er bückt sich, um ihn wieder hinzustellen. »Lass mal«, sagt der Wirt. Es klingt mitleidig. »Geh mal heim, schlaf dich aus und schöne Feiertage.« Paul lacht bitter auf, dann nickt er und wankt zur Tür hinaus in die Nacht, hinaus in den frischen Schnee, der sich wie eine Decke über den Dreck und den kalten Stein gelegt hat. Die Geschichte des Studenten Paul, der am Weihnachtsabend des Jahres 1900 seinen Kummer im Alkohol ertränkt, basiert auf einer wahren Geschichte. Magnus Hirschfeld hat sie um das Jahr 1903 niedergeschrieben. Den Namen Paul und ein paar der Details haben wir uns ausgedacht. Der schwarze Kaffee mit Kirsch ist allerdings im Originalbericht erwähnt, falls ihr euch das fragt. Hirschfelds Bericht endet mit den Worten: Nachdem er dann in der kalten Winternacht heimgekehrt und die vier Treppen im Hofe heraufgewankt war, hatte sich seiner ein ungeheurer Erregungszustand bemächtigt. Er hatte alles zertrümmert und die brennende Lampe zerschlagen, in der Erwartung, dass er sich aus geöffneten Pulsadern verbluten würde. Ein Freund des Kranken holte mich zu ihm. Ich wusch und verband ihm an jenem Weihnachtsvormittag eine Wunde nach der anderen. Er klagte nicht und sprach kein Wort, aber die flammenden Augen sprachen und jede einzelne Wunde sprach von seinem tiefen Leide und der hohen, heiligen Aufgabe derer, die an dem Befreiungswerke der Urania arbeiten. Der Paul aus unserer Szene, beziehungsweise der namenlose Student aus Hirschfelds Fallbeispiel, ist Urania. Deswegen hat er sich mit seinem Vater, einem angesehenen Bürger mit tadellosem Ruf, überworfen und ist vom Weihnachtsfest der Familie ausgeschlossen. Urania, das ist zu dieser Zeit ein gebräuchlicher Begriff für homosexuelle Männer. Manchmal wird auch von urnischen Männern oder ganz allgemein vom Uranismus gesprochen. Wir erzählen in dieser Episode von Magnus Hirschfeld, der sein Leben der Erforschung der menschlichen Sexualität in all ihren Facetten und dem Befreiungswerk der Urania widmete.
Er ist der Forscher zum Thema Homosexualität schlechthin. Er ist der erste 1897, der eine Organisation gründet, die sich für die Rechte gleichgeschlechtlich begehrender Menschen einsetzt, die sich für die Abschaffung der Strafbarkeit gleichgeschlechtlich sexueller Handlungen unter Männern einsetzt.
Das ist Dr. Richard Kühl. Er ist Historiker an der Universität Düsseldorf und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Dort forscht er unter anderem zur Geschichte der Sexualwissenschaft.
Und der sehr schnell, das ist dann um 1900, auch weltweit in Fachkreisen zu einer Autorität wird. Zwar interessanterweise nicht als Universitätswissenschaftler, sondern als niedergelassener Arzt.
Aber eins nach dem anderen. Vor Magnus Hirschfeld kommen andere, zum Beispiel Karl Heinrich Ulrichs, der 1864 den Begriff Urania erfunden hat. Der Begriff Homosexualität existiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Stattdessen wird abwertend und verurteilend von Sodomiten und Sündern wider die Natur gesprochen. Als Ulrichs das Wort Uranismus prägt, will er einen positiven oder mindestens neutralen Begriff schaffen. Er bezieht sich dabei auf den griechischen Gott Uranos. Homosexuelle Menschen heißen bei ihm Urninge und Urninden, und er erklärt, dass der Uranismus eine natürliche Veranlagung sei, die deshalb nicht vom Gesetz verfolgt werden dürfe. Am 29. August 1867 trägt er seine Forderung vor 500 Juristen in München auf dem Deutschen Juristentag vor und bekennt sich öffentlich, selbst ein Urning zu sein. Karl Heinrich Ulrichs hat das Outing erfunden. Sein Vortrag geht in Geschrei und Tumult unter, dennoch gilt er heute vielen als Beginn der homosexuellen Emanzipationsbewegung. Später schreibt er über diesen Tag: Bis an meinen Tod werde ich es mir zum Ruhme anrechnen, dass ich den Mut fand, Aug in Auge entgegenzutreten, einer tausendjährigen, vieltausendköpfigen, wutblickenden Hydra, welche mich und meine Naturgenossen mit Gift und Geifer bespritzt hat, viele zum Selbstmord trieb, ihr Lebensglück allen vergiftete. Der Begriff Homosexualität wird erst im Jahr 1868 von dem Schriftsteller Karl Maria Kertbeny geprägt. Er will, wie Ulrichs, einen neutralen wissenschaftlichen Begriff schaffen. Aber der wird von anderen schnell umgedeutet zu einer psychiatrischen Diagnose. Aus der Sünde wird eine Krankheit. Der Psychiater Richard von Kraft-Ebing etwa bezeichnet Homosexuelle als erblich belastete Perverse und argumentiert auf dieser Basis gegen den 1871 eingeführten Paragraph 175, der homosexuelle Beziehungen zwischen Männern unter Strafe stellt. Für seine Zeit ist er damit durchaus fortschrittlich. Immerhin ist er dagegen, dass schwule Männer bestraft werden. Aber eben nicht, weil Homosexualität für ihn völlig okay ist, sondern weil die Betroffenen nichts für ihre vermeintliche Perversion können. Aber man muss auch sagen, hätte er sich mit seiner Forderung durchgesetzt, wäre das ein Riesenfortschritt gewesen. Hätte und wäre gewesen. Der Paragraph 175 bleibt gültig. Homosexuelle Männer können also immer noch im Gefängnis landen und gelten nun auch noch als krank. Fairerweise muss man Kraft-Ebing zugutehalten, dass er nicht nur Homosexuelle für krank hält, sondern, naja, so ziemlich alle, zumindest wenn sie Spaß am Sex haben. Zitat: Als pervers muss jede Äußerung des Geschlechtstriebs erklärt werden, die nicht den Zwecken der Natur, das heißt der Fortpflanzung, entspricht. Na dann, am besten die ganze Welt einmauern und Irrenhaus ranschreiben. Vielleicht keine ganz schlechte Idee. Allerdings aus anderen Gründen, als Herr Kraft-Ebing meinte. Homosexualität wird übrigens erst Anfang der 90er Jahre von der WHO von der Liste psychischer Störungen gestrichen. Der 1990er Jahre. Im Jahr 1868, dem Jahr, in dem Kertbeny den Begriff Homosexualität prägt, wird in Kolberg, heute Kowobrzeg an der polnischen Ostseeküste, ein Junge geboren und auf den Namen Magnus getauft. Kolberg ist zu dieser Zeit eines der beliebtesten Seebäder im Deutschen Reich. Magnus' Familie ist jüdisch. Der Vater, Hermann, ist ein angesehener Arzt, der nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 für seine Leistungen im Sanitätsdienst den Ehrentitel Sanitätsrat verliehen bekommt. Es ist eine große Familie. Mutter Friederike bringt 11 Kinder zur Welt, von denen 7 das Erwachsenenalter erreichen werden. Und das ist beinahe schon alles, was wir sicher über Magnus Hirschfelds Kindheit wissen. Im Jahr 1887 beginnt Magnus Hirschfeld ein Studium der Philologie und Philosophie in Breslau. Schnell merkt er, dass Sprachwissenschaft und Philosophie nicht seine Berufung sind. Er wechselt zur Medizin und studiert in Straßburg, München, Heidelberg und Berlin. 1892, mit 24 Jahren, schließt er das Medizinstudium mit der Promotion ab und geht anschließend auf eine 8-monatige Reise, die ihn unter anderem nach Chicago führt. Auch hierüber wissen wir nicht viel, aber eine Sache zumindest können wir mit Sicherheit sagen, dass er nämlich während seines Aufenthalts in der Stadt mindestens einmal eine Toilette aufsucht. Klar, alles andere wäre auch seltsam. Aber wir haben auch schriftliche Aufzeichnungen Hirschfelds über öffentliche Klos in Chicago als Beleg. Einen gewissen Schluss auf die Verbreitung des Uranismus lässt vielleicht eine andere, sich in Bedürfnisanstalten aufdrängende Erscheinung zu. Die große Häufigkeit von Wandinschriften und Zeichnungen homosexuellen Inhalts. Die Phalli, angemalt mit Kohle oder Blei, rühren in der übergroßen Mehrzahl der Fälle sicherlich von Homosexuellen her. Ich fand diese Bilder und Inschriften Homosexueller von Chicago über Tanga bis Konstanza allerwärts. Und Weitergereiste bestätigen, dass man sie in völlig gleicher Weise in Rio wie Tokio findet. Wahrscheinlich trägt diese Reise maßgeblich dazu bei, dass Hirschfeld sich in Zukunft auf die Sexologie spezialisieren und über Homosexualität und später auch über Transsexualität forschen wird. Schon die Beobachtung, dass Homosexualität überall auf der Welt verbreitet ist, stellt einige der damals üblichen Vorstellungen auf den Kopf. Wenn in allen Gesellschaften der Welt Männer Männer und Frauen Frauen leben, dann kann die Ursache nicht in einem oft behaupteten Verfall der Sitten oder einer vermeintlichen Degeneration oder Verweichlichung moderner Gesellschaften liegen. Homosexualität ist Teil der Natur. Zutiefst menschlich und eine universelle Tatsache. 1894 eröffnet Magnus Hirschfeld in Magdeburg eine Praxis für Naturheilkunde und Allgemeinmedizin. Ein Jahr später wird in London der Dichter Oscar Wilde wegen Homosexualität zu einer Zuchthausstrafe verurteilt. Der Prozess erregt weltweit Aufsehen und hinterlässt einen tiefen Eindruck bei Hirschfeld. Später wird er ihn immer wieder als einen der Hauptgründe anführen, sein Leben und Schaffen der Entkriminalisierung der Homosexualität zu widmen. 1896 zieht er nach Charlottenburg, heute ein Stadtbezirk Berlins, damals noch eine eigenständige Großstadt. Im selben Jahr erscheint sein erstes Werk, Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts? Anlass für die Schrift ist eine Geschichte, die ihn tief erschüttert hat. Soeben hatte ich in der Morgenzeitung die Mitteilung gelesen, dass tags zuvor ein Leutnant X nach seinem Hochzeitsmahl seinem Leben durch einen wohlgezielten Schuss ins Herz ein Ende gemacht hatte. X ist ein ehemaliger Patient Hirschfelds, ein homosexueller junger Mann, der von seinen Eltern in eine Ehe gezwungen werden sollte und den wohl nicht zuletzt die Scham in den Selbstmord getrieben hat. Die Angst, dass die Reinheit seines Familiennamens einen Flecken erführe, wie er vor seinem Tod an Hirschfeld schreibt. Sappho und Sokrates hingegen erklärt die Homosexualität zu einer natürlichen Variante menschlicher Sexualität. Keine Sünde, keine Krankheit, keine Unreinheit und kein Verbrechen, sondern Liebe. Denn auch das darf nicht vergessen werden. Zu den verbreiteten Vorurteilen gehört die Vorstellung, dass Homosexualität nur eine Sache des Körpers und der Triebe sei. Nicht von grobsinnlicher Leidenschaft ist hier die Rede, schreibt Hirschfeld, sondern von reiner, echter, begeisternder Liebe, jenem unergründlichen Gefühl höchsten Erdenglücks, das die Dichter in seinem göttlichen Zauber so schwärmerisch schildern. Am 15. Mai 1897 versammeln sich in Hirschfelds Wohnung in der Berliner Allee, die heute Otto-Suhr-Allee heißt, neben Hirschfeld selbst der Verleger Max Spohr, der Jurist und Eisenbahnbeamte Eduard Oberg und der Schriftsteller und frühere Kolonialbeamte Franz Josef von Bülow. Gemeinsam gründen sie das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee. Das Ziel? Die Öffentlichkeit über Homosexualität und andere sexuelle Minderheiten zu informieren und eine Streichung des Paragraphen 175 zu erreichen. Das Komitee ist die erste Organisation für die Rechte sexueller Minderheiten weltweit.
Er hält unendlich viele Vorträge, ist in Berlin sehr schnell bekannt, auch in anderen Institutionen hält er Vorträge und ist so etwas wie eine Sensation um 1900. Weil seine Vorträge auch beispielsweise für ein weibliches Publikum geöffnet werden. Und die Sexualpolitik, die das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee betreibt, ist auch sehr offensiv. Die arbeiten mit Broschüren, die in sehr hohen Auflagen vertrieben werden. Und das bringt ihm auch einen unwahrscheinlichen Zustrom von Ratsuchenden ein, die ihn damit konfrontieren, dass sie selbst homosexuell empfinden.
Ab dem Jahr 1899 gibt das Komitee das Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Berücksichtigung der Homosexualität heraus, das sich zu einer der wichtigsten Publikationen der frühen Sexualwissenschaften in Deutschland entwickelt. 1904 erscheint dann das Büchlein, auf dem die traurige Weihnachtsgeschichte am Beginn der Episode beruht. Es trägt den Titel Berlins drittes Geschlecht. Hirschfeld meint damit nach seiner Theorie der sexuellen Zwischenstufen alle sexuellen Ausprägungen, vom Vollmann bis zum Vollweib. Diese Begriffe verwendet er selbst. Zwischen diesen beiden Polen existiert ihm zufolge eine beinahe unendliche Zahl von Abstufungen. Hirschfeld ist damit einer der ersten, die die rein binäre Unterscheidung zwischen Mann und Frau in Frage stellen. Mit dem dritten Geschlecht sind bei ihm zu jener Zeit vor allem Homosexuelle gemeint. Berlins drittes Geschlecht ist kein rein wissenschaftliches Werk, sondern eher eine Art Streifzug durch Berlins queere Szene, so würde man es wohl heute nennen. Unterhaltsam geschrieben, tragisch, lustig und mit viel Herz und Schnauze. Ein faszinierender Einblick in die Vielfalt des Lebens und Liebens in Berlin zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Es gibt zu jener Zeit eine blühende schwule Subkultur in der Stadt und für viele ist das ein Ausdruck des moralischen Verfalls im Moloch der modernen Großstadt. Natürlich ist das Unsinn und Hirschfeld entgegnet gleich im ersten Absatz des Buches: Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass in Berlin mehr Homosexuelle geboren werden als in der Kleinstadt oder auf dem Lande. Doch liegt die Vermutung nahe, dass diese dorthin streben, wo sie unauffälliger und daher unbehelligter leben können. Die schon damals viel beklagte Anonymität der Großstadt, für Menschen, die kriminalisiert und pathologisiert werden, ist sie ein Segen. In der Metropole finden sie Gleichgesinnte. Es gibt Lokalitäten und Treffpunkte, zum Beispiel den Tiergarten, der sich diesen Ruf bis heute erhalten hat. Über urnische Kneipen, in denen sowohl die Mehrzahl der Gäste als auch die Bedienung überwiegend schwule Männer sind, schreibt er: Man hat Homosexuelle aus der Provinz, die sich zum ersten Male in solchen Lokalen aufhielten, in tiefer seelischer Erschütterung weinen sehen. Hirschfeld beschreibt das Doppelleben, das so viele in Berlin leben können, aber auch müssen. Denn trotz der kleinen Freiheiten, trotz der Anonymität und der Möglichkeit, im Verborgenen sie selbst sein zu können, ist ihre Situation prekär. Gerade schwule Männer, die nicht nur von der gesellschaftlichen Ächtung, sondern auch vom Paragraph 175 bedroht sind, werden regelmäßig zum Opfer von Erpressungen und haben keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Wagen sie es doch, erstattet der Täter Gegenanzeige und dem Opfer des Verbrechens droht eine Anklage wegen des unseligen Paragraphen 175. Hirschfeld beschreibt auch den Fall eines heterosexuellen Mannes, der mit der erfundenen Behauptung homosexueller Handlungen erpresst wird und lieber zahlt, als das Risiko eines Skandals oder gar einer Verhandlung einzugehen. Immer wieder schreibt Hirschfeld von Selbstmorden oder Selbstmordversuchen unter urnischen Männern. Die Angst vor der Entdeckung treibt sie in die Verzweiflung. Oder auch die von außen aufgedrückte Überzeugung, sie seien krank, sündig und verdorben.
Kleine Unterbrechung, es geht gleich weiter mit dem Podcast. Ich will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Kari Kungel und ich bin Audioredakteurin bei Gesundheit Hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und meine Arbeit hier, die ist total vielseitig, weil ich einerseits als Redakteurin die Podcast-Folgen betreue, wirklich von Anfang an von der Recherche bis hin zur Veröffentlichung und andererseits auch im Tonstudio am Mikrofon stehen kann. Und was ich da besonders mag, ist, dass ich auch über mir wichtige Themen sprechen darf, wie den Gender Health Gap zum Beispiel. Übrigens, bei uns ist jede Info immer ganz streng medizinisch und pharmazeutisch gefact-checkt. Ja, und wenn euch der Podcast, den ihr gerade hört, gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn anderen weiterempfehlt.
Am Anfänglich liegt Hirschfelds Augenmerk vor allem auf Homosexuellen und insbesondere auf homosexuellen Männern. Und auch das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee widmet ihnen einen Großteil seiner Aufmerksamkeit. Denn das wichtigste Ziel ist es, den Paragraphen 175 und damit die Kriminalisierung männlicher Homosexualität so schnell wie möglich abzuschaffen. Na, es ist wohl kein Spoiler, wenn ich euch erzähle, dass Hirschfeld und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter damit scheitern. In der DDR wurde der Paragraph bzw. der dortige Nachfolgeparagraph 151 erst 1988 gestrichen. Im wiedervereinigten Deutschland erst 1994. Beinahe 90 Jahre nach der Veröffentlichung von Berlins drittes Geschlecht. Im Laufe der Jahre beginnt sich Hirschfeld immer stärker, auch mit anderen der von ihm postulierten unendlichen Zwischenstufen zu beschäftigen.
Und irgendwann, das ist so in der Zeit um 1905/6, kommen in seine Sprechstunde vermehrt Menschen, die wir heute als Transpersonen bezeichnen würden. Und die werden in dieser Zeit auch von Magnus Hirschfeld noch zusammengeworfen mit den Homosexuellen. Bis dann irgendwann klar ist, dass Transpersonen erstens keineswegs nur den Drang haben müssen, wie das damals so beschrieben wird, die Kleidung des anderen Geschlechts zu tragen, sondern dass sie erstens sexuelle Orientierungen haben in alle möglichen Richtungen, dass beides überhaupt nichts zu tun haben muss und dass das Empfinden, dass man dem anderen Geschlecht, so denkt man damals, sehr zweigeschlechtig gegenüber hat, dass das so weit geht, dass man von einem extremen Transvestitismus, wie Magnus Hirschfeld das da nennt, ausgehen muss. Und das ist so die erste Definition, die in der Welt ist für das Thema Trans, Transgender.
Da müssen wir nochmal über einen Begriff sprechen. Transvestitismus, abgeleitet von den lateinischen Begriffen trans, hinüber und vestire, kleiden. Heute ist der Begriff umstritten und gilt als veraltet. Für seine ursprüngliche, eng gefasste Bedeutung wird heute der englische Begriff Crossdressing verwendet. Aber Hirschfeld ist kein Mann der eng gefassten Begriffe, sondern der Zwischenstufen. Transvestitismus beinhaltet für ihn alle Abstufungen von Personen, die auf die eine oder andere Art in einem anderen Geschlecht leben. Für manche ist es nur eine Frage der Kleidung. Für andere ist es eine ganze Identität, das, was heute Transsexualität oder Transgender genannt wird. Hirschfelds Arbeit über Transvestitismus ist heute wissenschaftlich überholt. Die Begriffe, die er verwendet, sind veraltet. Aber er entwickelt völlig neue Ansätze zum Verständnis der menschlichen Sexualität, die die Tür öffnen für eine vorurteilsfreie, wissenschaftliche, ethische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem ganzen bunten Blumenstrauß menschlichen Fühlens, Leidens und Begehrens. Das Buch stellt auf 600 Seiten mehrere Fallbeispiele ausführlich vor und erwähnt Dutzende Fälle aus der Historie. Unter anderem die Geschichte des britischen Mediziners James Barry, dem wir bereits eine eigene Folge gewidmet haben. Wenn ich jetzt sage, dass ihr euch die unbedingt anhören solltet, denkt ihr wahrscheinlich, ja klar, dass ihr das sagt, ist ja ihr Podcast. Und ganz ehrlich, das stimmt natürlich. Was aber nichts daran ändert, dass ihr sie euch wirklich unbedingt anhören solltet. Im Ersten Weltkrieg dient Magnus Hirschfeld als Arzt. Dennoch entsteht in dieser Zeit auch eins seiner bedeutendsten wissenschaftlichen Werke. Sexualpathologie, ein Lehrbuch für Ärzte und Studierende. Es erscheint schließlich in drei Bänden zwischen 1917 und 1920 und gilt als ein Meilenstein der Medizingeschichte und wichtiges Fundament der damals gerade im Entstehen begriffenen Sexualmedizin. Hirschfeld formuliert darin seine Theorie der sexuellen Zwischenstufen aus. Aus heutiger Sicht ist vieles an diesem Werk falsch. Vor allem sein rein biologistischer Ansatz ist heute überholt. Für ihn sind all die Zwischenstufen, die er ausmacht, von Geburt an festgelegt und messbar. Da ist kaum Platz für das Wesen des Menschen. Der Körper allein bestimmt, wer du bist. Die in den 1910er Jahren entstehende Forschung an Hormonen wird zum Fundament seiner Auffassungen von Sexualität. Wir alle marschieren im Takt des Drüsenorchesters, wie er es nennt. Begeistert verfolgt er die Experimente des österreichischen Physiologen Eugen Steinach, der anfangs Hodentransplantationen an Nagetieren vornimmt und behauptet, ihre geschlechtliche Ausprägung geändert zu haben. Später unternimmt Steinach ähnliche Versuche an Menschen und berichtet, er habe einen Homosexuellen, dem aufgrund einer Erkrankung die Hoden entfernt werden mussten, die Hoden eines heterosexuellen Mannes transplantiert. Beim Spender handelt es sich um einen Mann mit einem dritten Hoden, der operativ entfernt wurde. Steinach schreibt über die Transplantation: 12 Tage nach der Operation meldet der Kranke, dass er Erektionen habe und dass der Geschlechtstrieb wieder erwacht und zu seinem Erstaunen andersgeschlechtlicher Natur sei. Es entwickelt sich zur zugeteilten Schwester eine gewisse zärtliche Beziehung, der entgegengetreten werden muss. Für Hirschfeld ist das ein Beweis für die Richtigkeit seiner Theorien. Und er geht sogar so weit, selbst Homosexuelle, die sich ratsuchend an ihn wenden, an Steinach zu überweisen. Okay, das ist wirklich schräg. Hirschfeld, der Kämpfer für die Rechte der Homosexuellen, für die Abschaffung des Paragraphen 175, gegen die Pathologisierung Homosexueller, schickt selbst Menschen zu Steinach, um sie durch eine Hodentransplantation heilen zu lassen? Schwer zu verstehen. Aber bedenkt Folgendes. Hirschfeld weiß nur zu gut, unter welchem Leidensdruck viele seiner Patienten stehen. Er hat so viele Selbstmorde erlebt, gesehen, wie Patienten ins Zuchthaus oder in die Psychiatrie kommen, wie sie an der Ablehnung der Gesellschaft zerbrechen. Um eine Unklarheit hier auszuräumen: Wir wissen heute, dass die Verpflanzung von Hoden und damit der Keimdrüsen, die die männlichen Geschlechtshormone produzieren, nicht dazu führt, dass der Empfänger die sexuellen Präferenzen des Spenders annimmt. Die Hormone tragen ihren Anteil an der sexuellen Identität und Orientierung eines Menschen, vor allem in der vorgeburtlichen Phase, aber sie bestimmen nicht allein, wer er oder sie ist und wen oder was er oder sie liebt und begehrt. Ansonsten würde ein einfacher Hormontest uns alles über die Vorlieben eines Menschen verraten. Psychologische und soziale Faktoren spielen eine gewichtige Rolle bei der Ausprägung der Persönlichkeit und der sexuellen Identität. Von Steinachs vermeintlichen Erfolgen bei der behaupteten Heilung der Homosexualität künden nur seine eigenen Aufzeichnungen zu den letztlich wenigen Operationen, die er durchgeführt hat. Nach dem Ersten Weltkrieg entsteht die erste parlamentarische Demokratie auf deutschem Boden. Die Weimarer Republik wird keine 14 Jahre bestehen. Geboren inmitten von Chaos und Unruhen, bleibt sie innerlich zerrissen und endet im Terror der Nazis. Und trotzdem, im Sommer 1919 beginnt eine neue Zeit, mit der viele große Hoffnungen verknüpfen. Magnus Hirschfeld engagiert sich für die Sozialdemokratische Partei. Er und viele Gleichgesinnte sehen nun endlich die Zeit gekommen, das Sexualstrafrecht zu reformieren und die Erforschung der Sexualität weiter voranzubringen.
Es ist sehr schnell zu spüren, wie sich das in den Großstädten, in Hamburg, in Berlin und anderswo auch dahingehend äußert, dass die homosexuelle Szene sichtbarer wird. Und es gibt das Institut für Sexualwissenschaft, das sich 1919 gründet und eben nicht nur sein möchte eine Therapiestätte, es gibt auch die erste Eheberatungsstelle und vieles andere mehr, sondern auch eine Zufluchtsstätte für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten.
Gründer des Instituts für Sexualforschung sind neben Magnus Hirschfeld der Psychotherapeut Arthur Kronfeld und der Dermatologe Friedrich Wertheim. Das Institut ist privat über eine von Hirschfeld gegründete Stiftung finanziert und widmet sich neben der Forschung, der Aufklärung und Wissensvermittlung in allen Bereichen der Sexualität, der Vorbeugung von Geschlechtskrankheiten und der Ehe- und Sexualberatung. Es ist die erste Einrichtung ihrer Art auf der Welt und wird schnell über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt.
Von heute gesehen ist das eigentliche Innovationspotenzial, das liegt vor allen Dingen in diesen neuen Wegen, die gesucht werden, um sexuelle und geschlechtliche Emanzipationsbewegungen miteinander zu verzahnen. Das ist einmalig zugleich in dieser Zeit. Hirschfeld wird nicht nur eine Ikone damit der homosexuellen Rechte, sondern auch der Transrechte.
Von einer Umsetzung dieser Rechte ist die Welt noch weit entfernt. Hirschfeld und anderen gelingen nur kleine Erleichterungen der Situation. Ein Beispiel sind die sogenannten Transvestitenscheine, eine Art ärztliches Attest, das von den Behörden anerkannt wird. Sie erlauben es Menschen, sich in der Kleidung des anderen Geschlechts in der Öffentlichkeit zu bewegen. Obwohl solches Crossdressing damals nicht direkt verboten ist, werden beispielsweise Männer, die in Frauenkleidung angetroffen werden, immer wieder wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verurteilt. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg kann Hirschfeld einige dieser Transvestitenscheine ausstellen. Jetzt, ab dem Jahr 1919, übernimmt das Institut für Sexualforschung die Ausgabe der Atteste. Hirschfeld selbst reist kreuz und quer durch Deutschland und hält Vorträge. Weit über 1000 werden es im Laufe seines Lebens. Nicht überall ist er willkommen. Das ist sehr freundlich ausgedrückt. Hirschfeld entwickelt sich zu einem bevorzugten Hassobjekt von Konservativen, von Nationalisten, Antisemiten und der aufkommenden nationalsozialistischen Bewegung. Ein Jude, der die deutsche Jugend verderbe, das sei er. Ein Schandfleck und eine Gefahr. Es gibt Drohungen gegen ihn. Veranstaltungen werden von pöbelnden Gegnern gestört oder gleich von der Stadt verboten. Am 4. Oktober 1920 hält er in der Münchner Tonhalle einen Vortrag über die Theorien und Experimente Steinachs. Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer sind anwesend, auch Journalisten sind darunter. Einer schreibt später im Allgemeinen Tiroler Anzeiger, es sei gar nicht um Steinach und die Heilung der Homosexualität gegangen, stattdessen habe Hirschfeld die Homosexualität verteidigt und obszöne Bilder gezeigt. Der Abend sei ein Skandal gewesen. Mehrfach muss der Vortrag unterbrochen werden. Es gibt Zwischenrufer, Knallerbsen und Stinkbomben fliegen, Störer werden aus dem Saal entfernt. Der Krawall, so ein anderer Journalist, habe ersichtlich den Charakter einer wohlorganisierten Vorbereitung gehabt. Vor der Tonhalle belagert eine Gruppe von Rowdies das Auto, das Hirschfeld zum Hotel zurückbringen soll. Es fährt schließlich ohne Hirschfeld ab, vermutlich um die Angreifer in die Irre zu führen. Hirschfeld flieht zu Fuß. Zwei Männer begleiten ihn, unter anderem ein Opernsänger. Und dann? Sie sind überall. An jeder Straßenecke stehen ein paar junge Männer und halten Ausschau nach ihnen. Kommen Sie, Herr Doktor, schnell, hier lang. Hirschfeld kennt den Mann nicht, der ihm jetzt unter den Arm greift und ihn mit sich zieht. Ein Zuschauer, der ihn nach der Veranstaltung angesprochen und vor einem Angriff gewarnt hat. Da wusste Hirschfeld längst, in welcher Gefahr er sich befand. Die Polizei war informiert. Sie hatten versprochen, Beamte zu seinem Schutz abzustellen, doch kein Polizist ließ sich blicken, auch nicht, als die Situation im Vortragssaal schon an eine Massenprügelei auf einem Volksfest erinnerte. Und dennoch hatte er es durchgezogen. Er würde nicht vor Drohungen weichen. Er steht auf Seiten einer neuen Zeit, auf Seiten der Wissenschaft und der Gerechtigkeit und keine Pöbelei. Kein Starrsinn und keine gereckte Faust wird den Fortschritt aufhalten. Nein, verdammt, dort sind sie auch, ruft der Mann und zerrt Hirschfeld in eine andere Richtung. Diese Halunken haben das ganze Viertel abgesperrt. Warten Sie, keucht Hirschfeld und stützt sich an einer Hauswand ab. Er ist 52 Jahre alt. Wie soll er diesen jungen, wütenden Männern entkommen? Sollen sie ihn nur einholen? Sollen sie ihn bespucken und beschimpfen? Wie er es schon so oft erlebt hat. Doch der junge Mann schüttelt ihn, schreit ihn an. Nein, Sie verstehen nicht. Kommen Sie, laufen Sie. Laufen Sie wie noch nie in Ihrem Leben. Als sie über den Wittelsbacher Platz rennen, haben die Verfolger sie beinahe eingeholt. Links und rechts von ihnen rennen sie. Zwei Gruppen junger Männer, augenscheinlich Studenten. Sie brüllen, bleib stehen, Judenschwein. Und du hast Deutschland schwul gemacht. Eine dritte Gruppe ist direkt hinter ihnen. Sie sind jetzt auf der Brienner Straße. Ein Stein prallt neben Hirschfeld aufs Pflaster, prallt ab und trifft sein Schienbein. Er knickt weg, doch der Fremde stützt ihn und zieht ihn mit sich. Kurz vor der Eschenallee trifft ihn der erste Schlag. Er stolpert, sein Begleiter schreit auf. Aus dem Augenwinkel sieht Hirschfeld, wie er die Arme über den Kopf hebt, während ein Gummiknüppel mit der ganzen brutalen Kraft brennenden Hasses in seine Nieren kracht. Er sieht denselben Hass in den Augen des Mannes, der plötzlich vor ihm steht. Er sieht einen zweiten, einen dritten. Er sieht die erhobenen Knüppel und dann sieht er nichts mehr. Magnus Hirschfeld wird an diesem Abend schwer verletzt. Viele Zeitungen vermelden sogar seinen Tod, die einen frohlockend und voll Häme, die anderen mit Bestürzung und Trauer. Zitat: Er lebe und plane erst dann zu sterben, wenn er seine Gegner von der Richtigkeit meiner Anschauung und der Notwendigkeit meiner Lebensarbeit überzeugt habe, was wohl noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen wird. Unsere Beschreibung des Überfalls beruht auf einem Bericht eines Opernsängers, dessen Namen nicht bekannt ist und der die Szene in der Zeitschrift Die Freundschaft schildert, damals eine der wichtigsten Publikationen für homosexuelle Männer. Es gibt eine andere Version. In der kommt der Student Karl Giese während des Angriffs Magnus Hirschfeld zu Hilfe. Ob das stimmt oder nicht, Karl Giese jedenfalls offenbart sich irgendwann in dieser Zeit dem Doktor als Urnischer. Die beiden werden ein Paar und Giese einer von Hirschfelds engsten Mitarbeitern. Es ist interessant, dass Hirschfeld sich selbst niemals geoutet hat. Warum? Darüber können wir nur spekulieren. Aber vermutlich fürchtet er weniger um seine persönliche Reputation als um das Ansehen seiner Forschung und seines gesellschaftlichen Engagements. Vermutlich zu Recht. Ein Homosexueller, der sich für Homosexuelle einsetzt, war vermutlich genauso verdächtig wie wenige Jahre zuvor eine Frau, die für Frauenrechte eintritt. Im Februar 1930 stellt sich eine Patientin bei Magnus Hirschfeld vor, die später weltberühmt werden soll. Sogar ein Hollywood-Film ist ihr gewidmet: The Danish Girl. Die Patientin nennt sich Lilly. Geboren wurde sie im Jahr 1882 in Dänemark. Und zwar als Einar Wegener, ein Junge. Einar studiert später an der Königlichen Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen Malerei und heiratet 1904 die Kommilitonin Gerda Gottlieb. Nach Abschluss des Kunststudiums scheint es, als würde Einar eine glänzende Karriere in der Malerei bevorstehen. Doch in den folgenden Jahren tritt er freiwillig in den Hintergrund, während Gerda zum Star wird. Vor allem ihre subtil erotischen Porträts von Frauen in lasziven Posen verkaufen sich wie geschnitten Brot. Oder besser gesagt, wie erotische Porträts von Frauen in lasziven Posen. Viele der Bilder zeigen eine schlanke, schöne und etwas burschikose Frau. Und dann, 1913, platzt die Bombe. Ein Skandal erschüttert die Kunstszene. Es wird bekannt, dass die Frau, die auf so vielen von Gerda Wegeners Bildern verführerisch von der Leinwand lächelt, Einar Wegener ist. Ihr Ehemann. Seit Jahren hat er im Geheimen in Frauenkleidern für seine Frau gemodelt. Oder hat sie für ihre Frau gemodelt? Denn Einar sieht sich selbst als Frau. Und nun, da sein Geheimnis bekannt geworden ist, will er sich nicht mehr verstellen. Das Paar zieht aus Dänemark in das wesentlich liberalere Paris, wo Einar nun offen als Frau lebt und einen neuen selbstgewählten Namen annimmt: Lilly. Im Sommer 1929 trifft sie sich in einem Pariser Hotel mit dem deutschen Gynäkologen Kurt Warnekroos. Der rät ihr, nach Berlin zu reisen, ans weltbekannte Institut des Dr. Hirschfeld. Später erzählt Warnekroos:
Zitat: Für den Fachmann konnte nicht der geringste Zweifel bestehen, dass die Natur hier eine Frau hatte schaffen wollen, aber dass durch den einen oder anderen unglückseligen Umstand Unordnung ins Werk gekommen war. Zitat Ende.
Im Februar 1930 reist Lilly also nach Berlin und stellt sich Magnus Hirschfeld vor. Ihr Entschluss steht zu diesem Zeitpunkt wohl schon lange fest. Sie, die seit Jahrzehnten erst im Verborgenen und seit nun 17 Jahren offen als Frau lebt, möchte ihren Körper ihrer Seele anpassen. Sie will eine geschlechtsangleichende Operation, obwohl es damals noch nicht einmal diesen Begriff gibt. Warnekroos glaubt, dass dies an Hirschfelds Institut und einer von ihm geleiteten Frauenklinik in Dresden möglich sei. Am 4. März findet die erste Operation in einer Praxis am Rosenthaler Platz in Berlin statt. Hirschfeld führt sie nicht selbst durch, ist aber anwesend. Schon am nächsten Tag erfolgt die zweite Operation. Diesmal ist auch ein Assistent von Kurt Warnekroos dabei. Kurz danach begibt Lilly sich an Warnekroos Klinik in Dresden, wo eine dritte Operation stattfindet. Was genau diese Operationen beinhalten, wissen wir nicht. Die Patientinnenakten, die Diagnosen, alles ist im Krieg verloren gegangen. War sie biologisch gesehen ein Mann oder war sie schon intersexuell mit männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen zur Welt gekommen?
Und bis heute ist auch nicht klar, ob, also nach heutigen Kriterien, nach heutigen Zugängen, ob Lili Elbe in irgendeiner Weise intergeschlechtlich gewesen ist oder eben nicht. Wir wissen es nicht letztlich. Wir wissen, dass mehrere Operationen notwendig waren, dass es offensichtlich kam auch zu der Amputation einer penishaften Klitoris und dass weitere Eingriffe notwendig waren, dass ein Ovarium transplantiert worden ist, aber keine Gebärmutter, was dann immer wieder kolportiert worden ist. Und hier sind die Unschärfen natürlich auch wieder. Widersprüchlichkeiten immer, also Punkt für Punkt.
Die Operationen verlaufen erfolgreich. Im September 1930 wird eine glückliche, sich wie neugeboren fühlende Frau entlassen, die aus Dankbarkeit für die Stadt, in der ihre Verwandlung möglich wurde, den Nachnamen Elbe annimmt und schreibt: Ich kämpfe gegen die Voreingenommenheit des Spießbürgers, der in mir ein Phänomen, eine Abnormität sucht. Wie ich jetzt bin, so bin ich eine ganz gewöhnliche Frau. Lili Elbe stirbt schon im darauffolgenden Jahr. Möglicherweise handelt es sich um Spätfolgen einer vierten Operation zu Beginn des Jahres 1931. Eine Geschichte ohne Happy End. Kein Sieg der Medizin, aber vielleicht ein Sieg der Hoffnung. In einem Brief schreibt Lili Elbe kurz nach ihrer ersten Operation: Es scheint so wie ein Wunder, dass ich es nicht zu glauben wage. Eines tröstet mich jedoch, dass es andernfalls bald mit mir zu Ende gehen müsste. Es ist zu wunderbar zu denken, dass Lili leben darf und dass sie das glücklichste Mädchen der Welt sein wird und dass dieser grässliche Albtraum meines Lebens zu Ende geht. Diese elende Komödie als Mann. ...1931 folgt Magnus Hirschfeld einer Einladung zu einer Vortragsreise in die USA. Vielleicht ahnt er schon, dass er Deutschland niemals wiedersehen wird, als er sich zusammen mit seinem Lebensgefährten Karl Giese Richtung Amerika einschifft. Sein Leben ist in der Heimat schon lange nicht mehr sicher. Für die erstarkenden Nazis ist er eins der größten Feindbilder. Die Hetze im Stürmer, die Morddrohungen werden immer unerträglicher und beängstigender. Aus der Vortragsreise durch die USA wird eine Weltreise. Hirschfeld besucht neben Amerika unter anderem Japan, China, Indien und den Nahen Osten und hält, wo immer er hinkommt, Vorträge, die zur Sensation werden. Man nennt ihn den Einstein des Sex. Man ehrt ihn, man hört ihm zu, hier fernab der Heimat, die dem Abgrund entgegentaumelt. In Shanghai lernt er einen jungen Mann namens Li Xiutong kennen und fortan, bis an sein Lebensende, sind sie zu dritt. Magnus Hirschfeld, Karl Giese und Li Xiutong, der nicht mehr von ihrer Seite weicht. 1932 lassen sie sich erst in der Schweiz und schließlich in Frankreich nieder. Im Januar 1933 kommen die Nazis in Deutschland an die Macht und am 6. Mai stürmen Studenten und SA-Männer das Institut für Sexualwissenschaften in Berlin, plündern und zerstören und lassen die mehr als 10.000 Bände umfassende Bibliothek des Instituts abtransportieren. Vier Tage später wird ein Großteil der Bücher öffentlich verbrannt. Am 14. Mai 1935 stirbt Magnus Hirschfeld in Nizza an einem Herzanfall. Es ist sein 67. Geburtstag. Einen Monat später verschärfen die Nazis den Paragraphen 175 und die Deportation Homosexueller in die Konzentrationslager beginnt. Magnus Hirschfeld gilt heute als einer der wichtigsten Pioniere der Sexualwissenschaft und als eine zentrale Figur in der Geschichte der homosexuellen Bewegung, ohne sich auf diese zu beschränken. Sein wissenschaftliches Werk ist lange überholt, doch es öffnete neue Türen, inspirierte viele und trug wesentlich zu einem neuen Verständnis der Vielfalt der menschlichen Sexualität bei. Wir wollen die Kritik nicht verschweigen. Dabei geht es vor allem um seine biologistische Auffassung der Sexualität und sein Eintreten für Eugenik. Die Erkenntnisse über die Sexualität sollten genutzt werden, um die Fortpflanzung zu regulieren, vermeintliche Degenerationen zu vermeiden und bessere Menschen zu züchten. Heute lässt uns schon das Wort Eugenik zusammenzucken. Zu Recht. Damals war es eine weit verbreitete Auffassung und Forscher wie Hirschfeld dachten dabei keineswegs an Zwangsmaßnahmen, sondern wollten ihre Ziele über Aufklärung, Verhütung und die Legalisierung freiwilliger Schwangerschaftsabbrüche erreichen. Die Nazis griffen Aspekte dieser damals weit verbreiteten Ideen auf und pervertierten sie auf monströse Weise. Kritiker warfen Hirschfeld vor allem in den 80er Jahren vor, er habe mit seinen Schriften den späteren NS-Verbrechen Vorschub geleistet, etwa den Zwangssterilisationen. Diese Vorwürfe sind heute vom Tisch. Hirschfeld kann nicht für die komplette Verdrehung seiner Überzeugungen verantwortlich gemacht werden. Er war, ist und bleibt ein Mann oder irgendeine der unendlich vielen Zwischenstufen, der Großes geleistet hat für die Medizin und für die Menschlichkeit. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und einen besonderen Dank an Dr. Richard Kühl, unseren Experten in dieser Folge. In der nächsten Folge reisen wir nach China, in die Zeit der Kulturrevolution und machen uns mit der späteren Medizinnobelpreisträgerin Tu Youyou auf die Suche nach einem jahrtausendealten Rezept, das den Kampf gegen die Malaria, eine der großen Plagen der Vergangenheit und der Gegenwart, revolutioniert. Und bis es soweit ist, schaut doch mal bei gesundheithören.de vorbei. Da gibt es nämlich noch jede Menge andere tolle Podcasts zu Gesundheitsthemen. Bis dann! Eure Andrea Sawatzki.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Allwang. Produktionsleitung Josefine Ahleit. Sounddesign Philipp Klauer. Komposition Johannes Cornelius. Produziert von den Wake World Studios in München.